vernetzt.
Kirche digital denken. Herzlich willkommen zum Podcast Vernetzt.
Kirche digital denken.
Heute ist der 29. Oktober und es ist die Folge 5, die wir aufnehmen nach einer längeren Aufnahmepause und einer leichten Veröffentlichungsverzögerung sind wir wieder da mit
Stefanie,
Timo
und Tabea
als unsere Gästin heute.
Ja, Tabea arbeitet beim landeskirchlichen Intranet. Magst du dich kurz vorstellen?
Ja, ich bin Tabea, ich bin Projektleiterin vom Landeskirchenorten Intranet, ein Projekt, was schon längere Zeit gestartet ist hier in der Landeskirche und seit Februar sind wir offiziell auch hier in der Projektstelle. Vorher habe ich in der Statistik in der Landeskirche gearbeitet.
Und jetzt mal für die ganz Frischlinge in Digitalisierung, was ist eigentlich ein Intranet?
Ein Intranet ist ein sogenannter geschützter Raum im Internet, wo wir eben sensible Daten miteinander.
Und landeskirchenweit heißt es für die ECPO. Und für wen alles in der ECPO?
Also offen sind wir für alle hauptamtlichen Mitarbeitenden jetzt im ersten Schritt und sehr ehrenamtlich engagierte Gemeindeglieder. Langfristig soll es sich auch noch weiter öffnen für bis zu 200 Gemeindeglieder in der ECPO. Und wir sind darüber hinaus auch natürlich offen für Vereine im diakonischen Bereich.
Ich habe bei uns in der Evangelischen Akademie gefragt, ob wir da eigentlich auch Teil von werden und es war so, wir wissen das noch nicht und die ECPO-IT wird uns das hoffentlich sagen, weil momentan laufen wir noch komplett über die ECPO-IT mit so Microsoft Exchange-Sachen für unsere E-Mails und allem Sachen und das wäre dann so ein potenzielles Nachfolgeprodukt dafür, dass man die E-Mails von euch bekommt.
Genau, also hier die IT-Betreuung aus dem Konsistorium wird langfristig umziehen, also die Mail, den Mail-Bereich und wird dann ein Teil vom Landeskirchen sein.
Ja, du hast gerade eben gesagt, in der ersten Phase ist das erstmal für die Hauptamtlichen in der ECPO zugänglich. Kannst du ein bisschen was über den Projektplan erzählen?
Genau, also gestartet ist schon 2015, dass die erste Projektgruppe sich getroffen hat. Es gab einen sogenannten Kick-Off-Workshop, eine Veranstaltung, wo die verschiedenen Ebenen zusammengekommen sind und sich überlegt haben, was bräuchten wir denn in der Landeskirche, um uns besser zu vernetzen und unsere Kommunikation intern zu stärken. Dann ist es über verschiedene Gremien gegangen, es hat sich dann ein Kernteam gebildet und seit April diesen Jahres sind wir offiziell in die Pilotphase gestartet, also dass Nutzerinnen und Nutzer das System testen können in der aktuellen Version, so wie wir es jetzt haben. Die Projektphase, die jetzt bisher bewilligt ist, läuft bis Ende 2019 und wie es dann danach weitergeht, wird eben die Synode entscheiden.
Und die Projektphase ist jetzt, dass man sich über gemeinsam ECPO anmelden kann und beantragen kann, ob man da mitmachen kann, sich das angucken kann. Ich habe das gemacht. Und dann kommt man erstmal auf so eine Seite, da wird man begrüßt von einem Kreuz und unterschiedlichen Bereichen.
Genau. Also wir haben verschiedene Funktionen im Angebot. Die stützen sich eben auch auf ein Lastenheft, was von der Projektgruppe über die Jahre hin entwickelt wurde, auf die Bedürfnisse der Landeskirche eben abgestimmt sind. Die Hauptfunktionen, die jetzt zur Verfügung stehen, sind eben der Mail-Bereich, der auch eine Kalender- und Kontakteverwaltung hat und eine kleinere Aufgabenverwaltung, ein bisschen wie man es aus Outlook kennt. Und dann gibt es den Bereich Safe, das ist eine, wie gesagt, eine sichere Dropbox-Alternative. Also man kann Dateien hochladen und man kann sie mit Nutzern aus dem System teilen und man kann sie auch passwortgeschützt mit über einen Link Nutzern außerhalb des Systems freigeben. Dann haben wir einen Talk-Bereich oder Dialog-Bereich, je nachdem, wie er wo gerade heißt, wo man eben Kurznachrichten schicken kann. Also man kann chatten mit anderen Nutzern aus dem System, man kann eine Video- oder Audiokonferenz mit auch mehreren Teilnehmern starten und man kann ein digitales Whiteboard nutzen, wo man eben gegenseitig auch Visualisierungen zeichnen kann, wenn man über irgendwas spricht. Und der vierte Bereich, den wir jetzt schon am Aufbau haben, ist ein Portalbereich, wo eben gesammelte Informationen aus der Landeskirche noch besser aufbereitet dargestellt werden sollen und die eben dann auch gruppenbasiert ausgegeben werden können, weil für mich sind zum Beispiel andere Informationen interessant als für euch jetzt und wir wollen ja den Informationsüberfluss damit auch ein bisschen kanalisieren. Genau. Was noch kommen wird, ist der Bereich, wo man eben gemeinsam auch an Dateien arbeiten kann. Weil wir das eben auch denken, dass wir es immer mehr brauchen in der Landeskirche.
Schön. Ich bin gleich bei einem Punkt hängen geblieben, weil mir die Frage auch schon öfter gestellt worden ist und ich zugeben muss, ich habe das auch noch nicht probiert und versucht, mich da durchzufuchsen im Bereich Mails und Kalender. Und da kenne ich das von mir und auch anderen geht es wohl genauso. Man hat irgendwie mehrere Mailadressen, da kommt jetzt noch eine dazu und mehrere Kalender elektronisch oder auch ganz analog. Gut, die analogen Kalender kriegen wir damit jetzt schlecht verknüpft. Gibt es dann einfach einen Weg, wie ich das mache, meine Mails und den Kalender mit jetzt zum Beispiel meinem Outlook-Programm verknüpfen oder andersrum?
Genau, also das geht. Wir haben da auch verschiedene Anleitungen zur Verfügung gestellt in unserem Handbuch. Also zum Beispiel für Thunderbird oder Outlook oder auch für eine Mail-App, je nachdem Android oder iOS, was man eben nutzt, kann man die Mail-Verwaltung manchmal einbinden. Und kann die dann wie gewohnt eben nutzen. Der Vorteil ist halt, dass man auch über den webbasierten Client eine tolle Ansicht hat, die alle gleichen Funktionen hat, wie man sie eben aus Outlook kennt, sodass wenn man von unterwegs arbeiten will, dass man da eben genauso drauf zugreifen kann.
Und das primäre Nutzungsszenario wäre dann, dass Leute, die in Kirche unterwegs sind, über diese Website ihren ganzen Kram machen? Oder ist das primäre Nutzungsszenario dann Outlook weiterhin oder ein anderes Programm? Das ist mir noch nicht ganz klar.
Da ist halt unser Ziel, dass es so offen ist, dass jeder Nutzer das für sich so entscheiden kann, wie es für ihn angenehm ist. Also da sind ja die Vorlieben sehr unterschiedlich. Aber das Tolle ist, dass der Webclient eben eigentlich die Nutzung von Outlook nicht mehr erforderlich macht. Und damit man natürlich auch Kosten sparen kann an einer anderen Stelle, wenn man möchte.
Ich hatte euren Safe jetzt schon ausprobiert für mein Seminar. Das ist ja eine OwnCloud-Instanz, eine neuere oder eine besser ausgestattete als die andere OwnCloud-Instanz, die ECBO auch noch fährt, wo ich sehr schön fand, dass man halt passwortgeschützt Ordner teilen kann und auch auswählen kann, das ist nur zum Hochladen, Leute können mir da Sachen ablegen, das ist zum Hoch- und Runterladen oder nur zum Lesen zugänglich. Das fand ich irgendwie ein schönes Feature, was mir in meiner Arbeit auch geholfen hat, auf dem Seminar einfach zu sagen, okay, das ist irgendwie unser kollaborativer Ort und wenn in den AGs Sachen entstehen, können die da abgelegt werden. Aber das weitere kollaborative Arbeiten, kannst du da konkreter werden, was euch da vorschwebt, auf der technischen Seite auch? Also wird es eher sowas wie ein Etherpad, sowas Leichtgewichtiges oder sowas wie diese Google Docs irgendwie sehr komplexe Sachen ja irgendwie auch abbilden können?
Genau, also da sind wir noch in der Klärungsphase, weil auch da die Anforderungen, glaube ich, von den einzelnen Nutzern sehr unterschiedlich sind. Wir könnten uns auch vorstellen, dass wir da eben zweigleisig fahren, dass wir halt eben eine abgespeckte Version haben und dann eine komplexere, je nachdem, was man eben braucht. Wenn man sich jetzt vorstellt, dass man einen Gemeindebrief layouten will, dann braucht man ja schon ein bisschen mehr. Das muss man eben gucken, je nach Nutzergruppe, was dann relevant wird. Wir werden das, wie mit allen anderen Funktionen, die noch so Stück für Stück kommen werden, immer in einem kleinen Kreis testen können und es dann eben für die jeweiligen Nutzergruppen zugänglich machen. Das ist eben das Tolle in der Benutzerverwaltung, die da im Hintergrund liegt, dass wir eben die Funktionalitäten alle individuell steuern können und dadurch eben neue Funktionen super testen können
und ausprobieren können. Und das ist alles von dem Anbieter der Plattform, also Zimbra ist ja der Dienstleister, der dahinter steckt und die verschiedenen zum großen Teil Open-Source-Module dann da zusammenwurstelt und euch übergibt oder wie funktioniert das? Das ist mir noch gar nicht klar geworden.
Also wir haben einen externen Dienstleister, der heißt VNC, die unterstützen uns dabei, die verschiedenen Open-Source-Produkte eben zusammenzubauen und dann auch noch anzupassen an unsere Bedürfnisse. Also sie sind nicht nur lila eingefärbt, da sind eben ja auch noch andere Überlegungen im Hintergrund, Logiken, die wir eben mit denen vereinbart haben. Und da merken wir immer wieder, dass wir uns dann doch auch von Standardlösungen unterscheiden und Kirche dann einen speziellen Fokus hat oder eine spezielle Anforderung, der wir dann eben da auch gerecht werden wollen. Das Tolle ist, dass wir jetzt eben so früh auch Nutzerinnen und Nutzer mit in das System reinnehmen konnten, vielleicht in einer Phase, wo viele sagen, ist noch gar nicht so richtig fertig, aber dadurch kann es halt auch mitgestaltet werden in die Richtung, wie wir es dann bei uns in der Kirche eben auch brauchen für unsere Arbeit. Und Zimbra ist da quasi nur eine Lösung, eine Open-Source-Lösung. Wir haben dann eben Safe dahinter und genau, ein Portal werden wir jetzt umstellen auf eine Typo-3-Lösung, also dass da unterschiedliche Module zusammengeschaltet werden.
Und war es eine bewusste Entscheidung, Open-Source-Programme dafür zu nehmen oder kam das einfach durch den Anbieter?
Es haben sich verschiedene Anbieter ja vorgestellt und in dem Auswahlprozess war ich tatsächlich noch gar nicht so genau involviert. Das wurde damals von einem Lenkungsausschuss und einer Kerngruppe eben entschieden. Ich glaube, die haben die beste Lösung damals so präsentiert und die Open-Source-Variante hat halt die tolle Lösung oder Möglichkeit, dass wenn wir ein System im Hintergrund wechseln müssen, also wenn wir jetzt zum Beispiel von OnCloud weggehen würden, dass wir dann halt das relativ leicht im Hintergrund austauschen können, in der Hoffnung, dass der Nutzer nicht ganz so viel merkt. Also dass wir da flexibel sind, auch sage ich mal, in den Funktionalitäten.
Ja, du hast es eben angesprochen. Das Ganze ist noch ein bisschen in der Testphase, noch nicht ganz fertig. Man kann es mitgestalten. Wie mache ich das denn? Also natürlich melde ich mich zuerst an und dann gebe ich euch Feedback.
Genau, also wir haben verschiedene Serviceadressen, über die wir zu erreichen sind. Wir haben im Portalbereich auch anonyme Umfragen geschaltet, also so, dass man uns da auch konstruktiv anonyme Kritik geben kann. Aber ich habe bisher die Erfahrung gemacht, dass viele auch anrufen oder auch in unseren Schulungsterminen, also wir bieten einmal im Monat offene Schulungstermine im Konsistorium an, dass wir darüber eben auch viel in Austausch kommen mit den Nutzerinnen und Nutzern und wir reisen eben auch in die gesamte Landeskirche dahin, wo wir eingeladen werden für Informations- und Schulungsveranstaltungen und kommen darüber eben in Kontakt mit den Kolleginnen und Kollegen der Landeskirche.
Und gibt es so einen standardisierten Modus, wenn ich jetzt noch ein Feature gerne hätte, so einen Pull-Request irgendwo stellen kann, baut doch vielleicht mal ein, dass wenn ich in meinem Kalender einen Termin habe, dass der dann direkt zu ecbo-termine.de weitergeleitet werden kann. Würde mir jetzt spontan einfallen, wäre eine Funktion, die ich richtig gut fände, das Ganze noch runter zu machen. Oder schreibt man dann einfach eine E-Mail?
Also es gibt also den noch einen Bereich, der heißt, ich glaube, Service und Hilfe. Auf der Startseite kommt man da direkt darauf. Da kann man uns auch ein Ticket schreiben, eben im Ticketsystem, wenn man auch irgendwo eine Frage hat und nicht weiterkommt. Darüber könnte man eben zum Beispiel auch uns diesen Hinweis schicken. Genau, also es kommt alles bei uns im Team an, es geht nichts verloren. Und dann sammeln wir und sortieren. Und man kann sich natürlich vorstellen, dass die Liste sehr lang ist und wir auch ein bisschen priorisieren müssen, was eben für viele Nutzerinnen und Nutzer dann relevant ist. Ja, aber wir versuchen eben das Produkt so rund zu kriegen, dass es eben für uns in der Landeskirche hilfreich ist.
Was habt ihr zum Beispiel schon so oft erhalten oder gleich verstanden? Boah, das ist total wichtig, wo ihr schon modifiziert habt oder sind wir sowieso erst in der Phase davor, wo sich jetzt was verändert?
Also im Hintergrund haben wir schon viele kleine Anpassungen vorgenommen, was mir jetzt so spontan in den Kopf kommt sofort, was wir in der nächsten Zeit angehen werden, ist, dass man bisher nur in einer Gruppe Mitglied sein kann. Und wir sind ja aber immer oft in verschiedenen Gruppen eigentlich aktiv.
Oh ja.
Also man ist irgendwo Gemeindemitglied und man arbeitet irgendwo und man ist vielleicht irgendwo auch noch anders Vereinsmitglied oder ähnlichem. Und da sind wir eben dran, dass man das System so umgebaut kriegt, dass man eben in mehreren Gruppen auch dann eben Mitglied sein kann, sodass man dann eben auch alle Informationen für alle 3, 4, 5, keine Ahnung, wie viele Gruppen es dann am Ende sind, die dann eben erhält. Und ansonsten sind es aber auch kleinere Sachen. Neulich haben wir den Hinweis bekommen, wenn man sich abmeldet, dann ist man wieder auf der Startseite und dann steht gar nicht, sie haben sich erfolgreich abgemeldet. Dann haben wir das natürlich in Auftrag gegeben. Das wird jetzt auch bald kommen, dass man sich abmeldet, dass man das dann da sofort sehen kann.
Es gibt Userinnen, die den Abmelde-Button benutzen. Das ist löblich. Der Web.de-Mann hat einen ja schon seit den 90ern darauf hingewiesen, dass man das auch bitte tun soll. Aber also ich kenne den Abmelde-Button vor allem darum, dass diese Meldung kommt, du hast dich nicht abgemeldet, du Depp.
Ja, nee, aber schön, wenn das Menschen abmeldet und Menschen sich abmelden. So ist es ja auch gedacht. Ja, und ein ganz neues Feature habt ihr auch verknüpft mit dem LKI, das schon ganz lange erwartet wurde. Also tatsächlich seit Anfang meiner Stelle höre ich hier auf den Gängen, da kommt der Messenger.
Ja, das stimmt.
Er ist noch nicht ganz da, aber es ist schon mal was da.
Genau, also wir haben jetzt eine Möglichkeit, dass zumindest alle Nutzerinnen und Nutzer vom landeskirchenweiten Intranet auch den Messenger nutzen können. Der basiert eben auf dieser Talk- oder Dialoganwendung, die ich vorhin schon angesprochen habe. Man kann alle Nachrichten, die man eben über den Webclient geschickt hat, sich auch über die App anzeigen lassen. Die App ist noch nicht offiziell in den App-Stores verfügbar, aber wir haben im Handbuch da auch die Anleitung, wie man den trotzdem jetzt schon herunterladen kann. wir stehen da natürlich sonst auch gerne unterstützend zur Verfügung, wenn es da noch Fragen gibt. Genau, und er ist auch noch so ein bisschen eben in der Entwicklungsphase. Also in iOS haben wir zum Beispiel aktuell das Problem, dass die Push-Funktion noch nicht so richtig sauber funktioniert, was es natürlich schwierig macht als Messenger, wenn man nicht mitkriegt, dass man eine Nachricht bekommen hat.
Ja.
Aber wir sind da dran.
Und ist das ganze Ende jetzt zu Ende verschlüsselt? Weißt du das zufällig?
Ja.
Weil das finde ich ein spannendes Thema, als Mitglied der Mitarbeiterinnenvertretung oder aber auch im pastoralen Einsatz Seelsorge will ich irgendwie Kommunikation haben, die nicht irgendwie von der zentralen Dienststelle im Zweifelsfall gelesen werden kann, sondern nur von den Betroffenen und es einfach technisch da gar keine Möglichkeit gibt.
Genau.
Okay.
Das sind ja auch genau die Fragen, vor denen wir gerade datenschutzrechtlich stehen. Und da sind Messenger ja gerade irgendwie hoch in der Diskussion und so dieses, wir dürfen kein WhatsApp mehr nutzen und was nutzen wir denn dann? Und ist ja gerade eine sehr hochkochende Diskussion.
Genau, also wir haben hier halt die tolle Situation, dass Herr Kenner, der Datenschutzbeauftragte aus dem Konsistorium, eben das Projekt auch sehr eng betreut und uns da auch unterstützt in den verschiedenen Anforderungen, denen wir eben gerecht werden müssen. Und wir werden auch noch eine Datenschutzprüfung von der EKD bekommen, was wir wirklich gut finden, weil wir dann sicher sein können, dass wir eben auch den EKD-Standard da erfüllen.
Schön. Und momentan ist es zugänglich für alle, die schon im LKI angemeldet sind. Ist es, wenn es in die App-Stores kommt, auch so angedacht, dass sich da jeder und jede anmelden kann?
Diese Detailfrage muss tatsächlich noch intern weiter beraten werden, wie das dann einfach auch möglich ist. Also weil aktuell ist es ja so, dass man immer geprüft wird, wenn man sich im landeskirchenweiten Intranet anmeldet. Und wie das dann funktionieren würde, wenn wir im App Store sind, das muss dann eben geklärt werden.
Ist halt eine spannende Frage. Ich wollte dann auch so sagen, wenn wir jetzt zum Beispiel das Barcamp vorbereiten, was nächstes Jahr im Frühling ist, arbeiten wir halt auch mit den anderen Landeskirchen zusammen. War auch so, was für Videokonferenztool können wir da eigentlich nutzen? Und es ist so, aber es ist ja halt auch ein Intranet und es ist vielleicht auch Teil des Konzeptes, dass man eine geschlossene, geschützte Atmosphäre irgendwie da drin schafft. Und wo ich mich gefragt hatte, wenn jetzt eine andere Landeskirche die gleiche technische Basis hat, kann das dann vielleicht miteinander föderieren? Oder ist es zu abwegig?
Also das könnte ich mir schon vorstellen, weil wir auch wissen, dass andere Landeskirchen Interesse haben an dem System und auch mit dem gleichen Dienstleister da eben, oder der Dienstleister präsentiert das auch schon anderen Landeskirchen und es wird eben überlegt, wie da eine Zusammenarbeit entstehen kann. Für Videokonferenzen ist es so, dass man auch externe Nutzerinnen und Nutzer dazu einladen kann, wenn man möchte, zu der Konferenz.
Und das geht jetzt schon?
Genau, das geht jetzt schon.
Und da schreibe ich dann eine E-Mail-Adresse rein bei Hinzufügen? Oder wie?
Okay. Dann weitergeben kann an den anderen Nutzer, den man eben einladen möchte. Und mit dem Messenger ist es halt so, es gibt ja auch noch andere Landeskirchen, die auch schon am Messenger arbeiten. Da muss halt EKD weiter auch geguckt werden, dass wir da irgendwie zusammenkommen. Und dazu gibt es aber auch schon Gespräche.
Das wäre auch meine Idee gewesen tatsächlich. Wie ist das? Die Share-Funktion ist ja auch extern nutzbar. Also zumindest kann man Leute einladen, sich seine Dokumente anzuschauen und zu teilen. Genau, und vielleicht ist das auch für die anderen Elemente denkbar. Ich höre, ihr seid da genau schon da, dass es ein Intranet bleibt, aber dass mit anderen dann für einzelne Kontexte, Kommunikationsformen teilbar ist.
Genau, also das betrifft ja alle Arbeitsbereiche. Man hat ja immer wieder Externe, die damit involviert sind. Wir denken nur an irgendwelche Bauprojekte oder so, da muss mit dem Architekten irgendwas geteilt werden. Das betrifft jetzt Grundrisse oder so, aber eben auch eine Videokonferenz. Wir wollen ja nicht nur intern unsere Kommunikation verbessern, sondern wir wollen halt allen auch moderne Kommunikationsmittel zur Verfügung stellen, die eben für die gesamte Arbeit dann genutzt werden können. Und dann darf es eben nicht nur intern sein.
Genau, und gerade waren wir ja beim Messenger und da weiß ich, dass ganz viele Leute ganz aufgeregt darauf warten, wie können wir denn jetzt kommunizieren, wenn wir eigentlich nicht mehr über WhatsApp, aber da sind doch meine Konfis und wie rede ich jetzt mit denen? Ganz spannender Bereich.
Genau.
Und gemeinsam ECBO ist so die Marke, unter der das Ganze läuft und laufen soll auch. Es ist halt ein ganz schön langer Name, habe ich so gemerkt. Bei der E-Mail-Adresse ist schon ein richtiges Fund, was man da erstmal aufschreiben muss.
Das stimmt. Also es ist entstanden. Wir waren auf der Suche nach geeigneten Namen für das Intranet. Es war ein Anfang, also es gab dann den Arbeitstitel Landeskirchenweites Intranet, den es immer noch gibt.
Der ist noch länger.
Und dann sind wir auf Namenssuche gegangen und wir haben aber nicht so die Vorschläge bekommen, die uns dann wirklich überzeugt haben. Und wollten dann irgendwann auch einfach mal starten. Und dann waren wir alle natürlich noch begeistert vom Kirchentag letztes Jahr, wo dieser Kampagnenname gemeinsam ECBO entstanden ist. Und eigentlich entspricht er ja genau unserem Ziel vom Intranet. Und dann haben wir eben mit den damaligen Erfindern gesprochen von dem Namen, ob das für die so in Ordnung ist, wenn wir das aufnehmen und weiter nutzen. Und das dürfen wir. Und dann ist das dann entstanden. Und mit den Mailadressen ist es ja so, dass das System die tolle Möglichkeit bietet, dass man eben auch mehrere Mailadressen oder Aliasadressen relativ leicht im Hintergrund generieren kann, was viele auch schon nutzen, also viele kleinere Einheiten, die dann schon im System sind, sodass sie dann eben neben der gemeinsamen ECBO-Adresse vielleicht noch eine lokale Identität nutzen können, eine lokale Mailadresse, die vor Ort auch bekannter ist. Also viele wissen ja gar nicht, was ECBO eigentlich ist. Damit geht es ja schon los. Einerseits lang und zweitens, man weiß nicht, was es eigentlich ist. Und das hat eben den Vorteil, wenn ich jetzt Kirche minus irgendwas bin, dann wissen ja auch Externe eher, was damit anzufangen. Genau. Aber langfristig wird es auch so sein, dass wenn das Konsistorium mit dem Mail-Client migriert ist und alles gut geklappt hat und wir gewisse Übergangszeiten geschafft haben und so weiter, dass es irgendwann auch so sein wird, dass man dann die ECBO.de-Adresse dann auch nutzen kann, wenn man das eben möchte. Wollen ja auch nicht alle.
Weil ich habe auch bei den Linkfreigaben gemerkt, da kommt halt auch noch einiges hinterher, dass ich selber irgendwie einen datensparsamen Linkshortener erstmal finden musste, um das geschickt weiterzugeben. Da habe ich diese T1P-Geschichte gefunden, kann ich in die Shownotes dann noch reinwerfen. Das von irgendeiner Uni oder so, weil das ist halt auch das Problem, dass diese ganzen Bitly-Geschichten halt genau speichern, von wem kam jetzt eigentlich dieser Link und wohin geht er weiter. Das wäre noch so ein Feature-Request, den ich irgendwie gleich mal reinwerfen würde. Schöne kurze Links zu haben, die man irgendwie auch teilen kann miteinander, weil das ist irgendwie bei diesem gemeinsamen Punkt ECBO schon ein bisschen anstrengend zu schreiben. Minus ECBO. Minus.
Oder? Der Punkt. Punkt. Oh. Meiner Punkt. Meiner Punkt ECBO, genau, das sind wir.
Subdomain Level. Also.
Genau, und dann gibt es immer noch weiter.
Was ist die längste Konstellation, die man daraus kreieren kann?
Das weiß ich nicht, aber
es ist vermutlich unendlich.
Ja. Okay.
Ja, kommen wir mal in die Praxis. Du hast, also so in eine andere Praxis. Du hast da ja ganz viel im Hintergrund zu tun und organisierst. Du hast aber auch erzählt, ihr fahrt auch vorbei, ich nehme an den Kirchenkreisen oder zu wem auch immer euch einlädt. Wie reagieren die Menschen dann da? Hast du das Gefühl, du kriegst das irgendwie gut erklärt, warum Intranet und da eine datensichere Kommunikation wichtig ist? Oder kommst du auch zu Ablehnungen? Sind da Leute, die sagen, ey, jetzt nicht noch was?
Also das ist ganz unterschiedlich, je nachdem, wo man eben ist und von wem man da auch eingeladen wurde. Es gibt natürlich schon Ablehnung auch in bestimmten Bereichen, die ich auch nachvollziehen kann in manchen Fällen. Also wenn man halt seine Arbeitsschritte alle kennt, dann ist es halt manchmal schwer, sich auch auf was Neues dann einzustellen. Und das darf man auch nicht, also das muss man auch akzeptieren, dass das erstmal so ist. Das geht uns allen so, dass wenn man halt plötzlich anders die Klicks machen muss, dass das halt im ersten Moment ungewohnt ist. So. Deswegen fahren wir auch hin, um das denen zu erklären. Und meine Erfahrung ist halt, wenn wir da waren, dann trauen sich die Leute auch eher nochmal anzurufen und nochmal zu fragen oder eine E-Mail zu schreiben. Deswegen sind mir diese Vor-Ort-Termine auch immer wichtig, die wahrzunehmen. Und gleichzeitig werden wir aktuell natürlich besonders von denen eingeladen, die Interesse haben und die es haben wollen. Von daher sind bisher auch viele sehr schöne Termine, weil man eben irgendwo ankommt und freudestrahlend begrüßt wird und es endlich heißt, endlich haben wir das, was wir brauchen und das hilft uns, dieses und jenes Projekt voranzutreiben. Also gerade die Dropbox-Alternative wurde eben sehr erwartet auch von vielen und wird auch viel genutzt so direkt und damit, also da finden sich auch viele sehr schnell wirklich zurecht. Viele kennen eben auch OwnCloud und wissen dann, dass es ähnlich ist und können dann da eben schnell auch mit umgehen und das ist eben schön.
Und das Argument aus dem Konsistorium kann nichts Gutes kommen, fällt dann nie?
Das kann natürlich. Ich gebe mir dann viel Mühe, das zu widerlegen. Also ich meine, es ist schon ein langsames Projekt. So. Also wir sind halt schon vor langer Zeit gestartet und wir können eben nicht immer alles sofort umsetzen, aber was für viele, glaube ich, auch hilft, dass ich schon länger die Termindatenbank der Landeskirche betreue und sie wissen, dass wenn sie mir Änderungswünsche mitteilen, ich kann die nicht von heute auf morgen umsetzen, aber ich vergesse die nicht. Und ich versuche wirklich alles so irgendwie möglich zu machen, wie es eben geht und mit den Leuten auch im Gespräch zu bleiben, was sie konkret brauchen und warum irgendwas nicht geht. Und wenn jemand anruft, dann nehme ich mir auch immer Zeit, dem das nochmal zu erklären. Und wenn das mehrfach passiert, dann ist das eben so. Also dann ist die Funktion eben noch nicht so, wie sie leicht funktioniert. Und dann müssen wir es halt immer wieder neu überlegen, wie wir es besser hinkriegen können.
Na, und gleichzeitig, du sagst, es ist alles sehr langsam. Du hast gerade erzählt, ihr habt 2015 angefangen, quasi zu reden. Das ist jetzt 3 Jahre her. Das finde ich jetzt gar nicht so ganz schlimm langsam für so umfassende Prozesse.
Ja, klar. Wenn dann jemand sagt, Mensch, der Abfall ist eingeführt und dann dauert es halt wieder ein paar Wochen oder Monate, bis wir es umgesetzt haben, dann verstehe ich das auch, dass das Gefühl lange dauern kann. Aber da sind eben ganz viele Prozesse im Hintergrund. Wir sind eben eine Verwaltung und ich kann das nicht alles immer alleine entscheiden oder auch direkt umsetzen. Da sind immer mehrere Personen involviert. Genau.
Mit wie vielen Leuten arbeitet ihr an der Entwicklung des LKI?
Also wir unten im Projektteam sind 3 Leute und werden aber natürlich auch sehr unterstützt von dem anderen Sachgebiet, der IT-Abteilung, die uns dann da eben sehr helfen können, auch in vielen Fragen. Und dann haben wir eben den externen Dienstleister, wo mehrere Personen vor Ort daran arbeiten. Es sind auch wechselnd natürlich immer mal wieder. Die sind eben so groß, dass die sich auch ergänzen können immer mal wieder mit den Entwicklern.
Ja. Schön. Wir reden hier ja über digitale Kirche und Kirche digital denken. Ihr macht das in ganz massiver Weise ja schon. Gibt es Wünsche, die du hast an Kirche, die sich digitalisiert oder Kirche in der digitalen Gesellschaft?
Ich muss jetzt mal überlegen, die ich hätte.
Also, wo würdest du sagen, wo fehlt noch was?
Ich habe das Gefühl, dass wir als Kirche den digitalen Bereich noch nicht genug mitgestalten. Also wir da noch nicht bewusst auftreten genug irgendwie im digitalen Raum. Das habe ich schon. Und ich habe schon das Gefühl, eben auch das, was jetzt das landeskirchweite Internet versucht abzubilden, dass wir noch nicht genug moderne Kommunikationsmittel auch oft nutzen. Also vieles ist ja eben noch in Papierform. Offizielle Schreiben kommen immer in Papierform. Und was das auch an Kosten erzeugt, aber auch organisatorisch, also muss man immer alles ausdrucken und abheften und dokumentieren und also stempeln und weiß ich nicht, was da noch alles dran hängt.
Und inzwischen wird es dann teilweise wieder digital archiviert, also einmal in die Unterschrift, dann wieder in den Scanner und...
Genau.
Ja.
Also da fände ich es schon interessant, wenn wir da noch einen Schritt weiterkommen würden, irgendwie auch im Bereich digitale Akte oder Verwaltung oder so irgendwie. Ich merke, dass mein Arbeitsprozess halt wirklich sich viel einfach nur noch über Mails und dann eben in Outlook sich Fähnchen setzen oder jetzt eben landeskirchweit Intranet, das in Aufgaben sind auch Fähnchen, die man da setzen kann, sich sortiert und ich die Sachen gar nicht mehr ausdrucke so. Aber dann muss ich halt auch immer die Geräte dabei haben und ansonsten ist man dann eben auch aufgeschmissen. Ja,
und wenn man in die Büros von einzelnen Gemeinden kommt, ist das ja auch tatsächlich die ganze Spannbreite.
Ja.
Von komplett Papieren bis quasi papierlos.
Genau, und ich meine, sich so ein altes Kirchbuch anzuschauen, das macht auch Spaß. Also das darf man auch nicht unterschätzen, wenn es dann eben noch in echt da ist und man noch sehen kann, wie die Handschriften sich verändert haben, je nach Küsterin, die dann da gerade tätig war. Das fällt dann natürlich weg, wenn das alles digital ist.
Man darf ja auch Dinge beibehalten. Man darf das ja alles auch digital führen und trotzdem sagen, das Kirchbuch hat so einen Wert. Das ist ein quasi historischer Schatz und das sind ja tatsächlich die alten Kirchenbücher.
Genau.
Vielleicht schreibt man sie ja weiter.
Ja.
Und hast du persönlich jetzt unabhängig von den Teamentscheidungen und wie das offiziell weitergeht, irgendwelche Feature-Perspektiven, Anbindung an den Gottesdienst oder sowas, die du spannend fändest, auch nochmal digital in so einer verbindenden Softwarelösung zu denken?
Also ich denke, was für eine Gemeinde immer wichtig ist, ist die Frage, wie koordiniert man die verschiedenen Aufgaben? Wie organisiert man sich seine Raumplanung oder solche Aspekte eben. Und da würde ich mir wünschen, dass wir da langfristig auch irgendwas anbieten können oder zumindest den Gemeinden auch empfehlen können, was man dafür dann noch ergänzen nutzen kann. Ich würde mich freuen, wenn wir es halt uns es so gelingt, das Intranet wirklich, dass man dort eben möglichst viele Arbeitsschritte auch direkt abwickeln kann. Also zum Beispiel auch ECBO-Termine, also die Termindatenbank. Es darf natürlich nicht langfristig so sein, dass man alles dann doppelt klicken muss. Es muss dann irgendwie auch eine Verknüpfung irgendwann mal geben. Das wäre schon unser Ziel.
Und wie seht ihr euch im Verhältnis zu privaten Anbietern wie ChurchDesk, die ja genau auch in diesem Bereich arbeiten? Ist es eine Konkurrenz? Ist es irgendwie eine Bereicherung? Wie erlebst du das?
Also mit ChurchDesk sind wir natürlich auch immer im engen Austausch, weil es ja da auch eine Schnittstelle gibt zur Termindatenbank, ECBO-Termine. Und wir haben ja auch viele Kirchenkreise und Gemeinden, die eben genau deswegen ChurchDesk nutzen, weil es da Funktionen gibt, die sie bisher sonst nicht so nutzen konnten. Also wir sind da einfach im Austausch miteinander und sind im Gespräch und grundsätzlich würde ich sagen, arbeiten wir alle daran, dass wir den Gemeinden eben eine Plattform zur Verfügung stellen wollen.
Ja, wenn ich auf die Uhr gucke, haben wir so ungefähr in unserer eigentlichen Länge geredet. Du hast jetzt noch mal letzte Worte, wenn du magst.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Es hat Spaß gemacht.
Ja, so war es gar nicht so streng gemeint mit den letzten Worten, weil jetzt kommt genau der Blog, den wir immer haben an dieser Stelle. Das ist einmal Podcast-Empfehlungen. Timo, hast du dich vorbereitet?
Ich habe mich vorbereitet und mal wieder was Außergewöhnliches dabei, was vielleicht auch die Erwartungen, was kann ein Podcast alles sein, sprengt. Und zwar hätte ich zwei Projekte, die miteinander verwoben sind. Und das eine ist das aktuelle Projekt Akte Aurora. Und das ist ein interaktiver Mitmach-Rätsel-Podcast. Und der Vorgänger dazu, den höre ich gerade durch, da gibt es so 3 Jahre lang Folgen von Puerto Partida. Ist so ein bisschen exotisierendes Südsee-Setting, aber es ist sehr unterhaltsam und auch gar nicht so schlimm exotisierend. Es sind auch nicht die eingeborenen Kannibalen, sondern der französische Gourmet-Kannibale Jacques Cousteau, der die Leute, die auf dieser Insel strandet, fressen will und sie müssen Bürger von Puerto Partida werden und dazu 3 Rätselaufgaben auf dieser Insel lösen, um dann aus dem in dem Leuchtturm, der aus Fischfilets und Fischstäbchen besteht, den richtigen Schalter zu bedienen. Und wenn man dann Bürger wurde, ist man dann auch Teil dieser Insel und kann anderen Leuten Aufgaben stellen. Und das höre ich gerade alles nach. Und das ist irgendwie sehr schönes Kopfkino, weil das, wie man merkt, ein bisschen abwegig auch ist von dem Story-Setting. Und Akte Aurora ist der neue Aufleger aus diesem Umfeld, wo es um so Zeitreisen und auch Rätselfälle lösen geht. Und ist ein sehr hoher Unterhaltungswert, der da drin steckt.
Das erste klingt so ein bisschen wie Monkey Island auf die Ohren.
Ja, das ist, glaube ich, auch große Inspirationsquelle dafür gewesen.
Sehr schön.
Hast du Podcast-Empfehlungen?
Ich habe doch eben schon zugegeben, vorbereitet auf diesen inhaltlichen Punkt.
Okay.
Aber ich sage es gerne nochmal laut und deutlich.
Dann gehen wir über zu den Terminen.
Ja. Da habe ich eben noch rausgesucht, es findet wieder ein Barcamp statt. Und zwar diesmal keins in der rein kirchlichen Filterblase. Es geht um alle möglichen Themen, viel Digitalisierung, aber nicht ausschließlich. Und zwar in Lübeck. Da ist schon Weihnachtsmarkt, also es lohnt sich doppelt. Das Ganze findet statt am 30. November bis zum 1. Dezember.
Und ist für die Hörerinnenschaft aus der Nordkirche, die wir bestimmt in Massen haben, besonders attraktiv. Und die Kolleginnen sind da auf jeden Fall auch unter anderem vertreten, die man so aus der Twitter-Blase kennt.
Genau, so wie ich Ines Hansler verstanden habe, ist sie auf jeden Fall da. Wir haben eben schon bequatscht, wir beide vermutlich nicht.
Nein. Dann würde ich weitermachen. Ende Dezember zwischen den Tagen für Theologinnen immer eine harte Zeit und für mich aber eine sehr wunderschöne, weil da ist immer der Chaos Communication Kongress, der Kongress vom Chaos Computer Club, der zum 34. Mal dieses Jahr stattfinden wird in Leipzig auf dem Gelände der Messe. Vom 27. bis zum 30. Dezember. Aber am Tag 0 kann man da auch schon sehr gut aufschlagen und sich akklimatisieren. Ist so mit so 25 15.000 Leuten plus ein bisschen mehr, eine sehr schöne große Veranstaltung über IT-Security, aber auch über Ethik etc. Und es gibt einen freien Ticketverkauf auch dafür und da gibt es die Infos auf tickets.events.ccc.de. In den Shownotes. Es gibt dann 3 Phasen, Tickets dafür zu kaufen. Letztes Jahr war es so, dass immer ein anderes technisches Verfahren gewählt wurde, was dann anders zusammengestürzt ist, um so einen Zufallsfaktor der Gerechtigkeit in die Ticketvergabe reinzubringen. Ich werde da sein.
Und es ist auf jeden Fall ein guter Ort, um so nach den Feiertagen mal aus der Kirchendase etwas rauszukommen.
Und ein bisschen wie Alice im Wunderland in den Hasenbau reinzufallen. Und es wird eine weitere Bühne dieses Jahr geben und die gewonnenen Vortragsplätze werden gerade für Einsteigerinnen-Talks zur Verfügung gestellt. Dass es irgendwie immer wieder Fundierungs-Inputs gibt, eben gerade für Leute, die jetzt nicht super Hacker, super Nerd sind, sondern diese Veranstaltung sich eben gerade auch vom Chaos Computer Club aus dann richtet in alle Gesellschaftsbereiche eine Sensibilisierung für die Kernthemen des Clubs irgendwie zu schaffen.
Wunderbar, dann war es das für heute. Ich danke dir, Tabea. Schön, dass du hier warst.
Sehr gerne.
Ich danke euch, dass ihr zugehört habt.
Und wir hören uns bald wieder.
Bis dahin. Ciao, ciao.
Ciao.